willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres DVT-Podcasts Faktenfutter. Wir senden heute live vom FEFA-Kongress in Duisburg, bei dem sich alles um die Nachhaltigkeit dreht, und haben hierzu einen spannenden Gast heute bei uns im Gespräch, den Herrn Dr. Bruno Kessler. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und natürlich nicht zu vergessen auch meinen Kollegen, Herrn Dr. Hermann Josef Barken. Hallo, Herr Barken.
Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ja, wir sind zwar in Schweden, aber hier sitzen drei Deutsche zusammen. Bruno Kessler hat eine eigene Firma, aber vielleicht, Herr Kessler, schildern Sie einfach mal, wie Sie zu diesem Beruf gekommen sind, sich mit Tierernährung zu beschäftigen.
Gerne. Ich bin tatsächlich Biologe in meiner beruflichen Ausbildung und habe auch vor 5 Jahren in der Biotechnologie gearbeitet. Während dieser Tätigkeit meine Liebe mein Interesse für die Ernährung entdeckt und habe dann die Möglichkeit, bei der Firma, für die ich arbeite, dann in das Arbeitsmittel einzusteigen. Und habe dann seitdem ausschließlich auf den Bereich Tierernährung und humane Ernährung gearbeitet.
So, und dann haben Sie irgendwie eine eigene Firma gegründet?
Ja, das war mehr so, würde ich sagen, dass es ein Unfall war, was man nicht geplant. Ich war Geschäftsführer der Lohmann Animal Health, habe das Unternehmen entwickelt, wir haben hauptsächlich Impfstoffe hergestellt und Tierernährungsprodukte hergestellt. Und dann haben die Eigentümer mich gebeten, das Unternehmen zu verkaufen, das habe ich dann auch getan. Und der Käufer wollte dann diesen Tierernährungsort nicht übernehmen und den habe ich dann rausgekauft und dann in ein eigenes Unternehmen gebracht.
Und können Sie vielleicht nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen erläutern, was Sie jetzt genau machen mit Ihrem Unternehmen?
Also wir wirtschaften hoffentlich gut. Wir stellen Zusatzstoffe her, das heißt, wir produzieren Stoffe, die entweder die bedarfsgerechte Ernährung des Tieres fördern, die die Tiergesundheit verbessern oder die Nachhaltigkeit verbessern.
Und beim Stichwort Nachhaltigkeit, das ist ja auch hier auf dem FIFA-Kongress das Top-Thema, möchte man sagen, oder das Fokusthema. Und da hatten Sie ja auch heute die Gelegenheit, während eines Workshops auf dem Panel zu sein und eben auch mal vor dem Hintergrund der rechtlichen Rahmenbedingungen mal zu erläutern, wo gibt es denn Verbesserungspotenzial, gerade wo die Tierernährung auch ansetzen kann, wenn wir jetzt beim Thema Nachhaltigkeit sind und vielleicht auch ganz speziell Ihr Bereich, nämlich die Zusatzstoffe.
Also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, dazu beizutragen, dass sich insgesamt die Nachhaltigkeit der Tierernährung verbessert oder der Landwirtschaft im Allgemeinen. Es ging in diesem Workshop aber auch darum, dass wir es manchmal schwer haben, diese Innovation, diese neuen Produkte oder Prinzipien dann tatsächlich in den Markt einzuführen, weil die Vorschriften, die sogenannten regulatorischen Rahmenbedingungen, doch manchmal sehr starr sind. Also wir haben ein Beispiel nur eben, dass man heute keine Nahrungsmittelabfälle verfüttern darf. Das hat durchaus gute Gründe, aber von einem Nachhaltigkeitsstandpunkt abgesehen, ist es eine Katastrophe. Und wir können es deshalb nicht machen, weil eben wir es auch nicht dürfen. Also wenn man auf die Tierhaltung schaut, dann tragen wir weltweit 5,8% zur Bildung von sogenannten Klimagasen bei. Und das kann man noch weiter aufschlüsseln. Das ist zum einen ist es die Methanbildung und die Stickstoffmonoxidbildung, die starke Klimagase sind. Wir haben dann die Frage, dass wir Land verbrauchen zur Herstellung von Futter, und wir haben das Problem, dass wir auch Land brauchen, um die Tiere dann draußen zu halten. Und wir haben aber für jeden einzelnen Bereich auch sehr gute Ideen und Konzepte, wie wir das verbessern können, wo wir also diese 5,8% in Richtung Null bekommen. Und ich glaube persönlich sogar, dass wir das Potenzial haben, eine Klimagassenke zu werden. Aber wir müssen es auch dürfen. Und das ist so ein bisschen das Thema dieses Workshops gewesen. Wie kriegen wir eine Kommunikation mit den Behörden? Das sind für uns jetzt im Wesentlichen die EU-Behörden erstmal, die die ihre Vorschriften hat, die sie befolgen muss. Und wie können wir dort Innovation schnell an den Markt bringen?
Wird denn die Leistung der Tierernährung aus Ihrer Sicht nicht ausreichend genug anerkannt?
Ich glaube, wird das sogar noch weiter fassen. Die gesamte Landwirtschaft wird da völlig falsch gesehen. Mhm. Natürlich, wir tragen mit zu den Emissionen bei, die das Klima verändern. Aber in den letzten 50 Jahren haben wir enorme Fortschritte erzielt und sind viel nachhaltiger geworden. Und wie gesagt, wir wollen noch weitergehen. Wir sind also nicht das Problem, sondern wir sind eigentlich einer derjenigen, die das Problem lösen. Die Lösung auch, wenn man das mit anderen Branchen vergleicht, Transport und sowas, haben wir viel mehr konkrete Ideen, wie wir die Nachhaltigkeit verbessern können, als viele andere. Mhm.
Also wir haben ja heute auch in einem anderen Gremium hier gesessen und auch nochmal festgestellt, wie wichtig die Verbindung von Pflanzen- und Tierproduktion ist, also die Schließung, die echte Schließung von Kreisläufen, wo ja Futter und Fütterung eine ganz große Rolle spielt. Ja. Und das wird teilweise ja auch gar nicht so wahrgenommen, weil es offensichtlich zu wenig Kenntnisse darüber gibt. Was kann man da tun?
Exakt. Es kann aber auch sein, dass wir es vielleicht manchmal etwas kompliziert ausdrücken.
Ah, okay. Ja.
Wir haben viele Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir alle sind da sehr tief drin und wollen dann den Nicht-Landwirten, den Nicht-Spezialisten sagen, was wir eigentlich wollen. Und da sind wir manchmal, ich glaube, einfach nicht klar genug. Mhm. 80% der Rohstoffe, die wir in der Futter verwenden, sind für den Menschen nicht verwertbar, weltweit. Mhm. Und an diesen 20%, darüber können wir nicht nur reden, da haben wir auch konkrete Lösungen. Wenn man sich die öffentliche Diskussion anschaut, dann hat man manchmal den Eindruck, dass wenn man das Fleisch abschaffen würde, dass wir alle unsere Probleme gelöst haben. Wir haben tatsächlich dann 4% weniger Emissionen, aber wir zerstören einen Kreislauf, den wir heute haben, einen Jahrtausende alten Kreislauf der Landwirtschaft. Wir haben überhaupt gar keine Ahnung, was passieren wird. Denn wie Sie richtig sagen, wir haben nur 20% der pflanzlichen Bestandteile sind verwendbar für den Menschen, kann er verwerten. 80% sind so Beiprodukte, Co-Produkte. Und die können wir natürlich jetzt wegschmeißen. Oder wir verwenden sie sinnvoll in einem Kreislauf, um die Tiere das wieder zu hochwertigen Protein machen. Wenn wir die rausnehmen, müssen wir dieses Protein ersetzen. Das heißt, wir müssen Proteinpflanzen anpflanzen, mehr Land verbrauchen, als wir heute schon haben. Und dieser gesamte Kreislauf wird durcheinander kommen. Und das ist ein hohes Risiko, von dem wir überhaupt nicht wissen, wie es ausgeht. Dazu kommt noch, dass in vielen Ländern, und das müssen wir eben auch verstehen, dass wir aus einer europäischen Perspektive uns das anschauen, aber das ist ein Gesamtweltproblem. Und in vielen Ländern ist Tierproduktion der wichtigste ökonomische Zweig. Und können wir den einfach wegnehmen, wovon leben die Leute dann? Also es wird eine ganze Menge, wenn wir jetzt einfach sagen, wir geben die Tierhaltung auf, dann haben wir eine ganze Menge offene Fragen und Probleme, die wir nicht lösen können ohne weiter. Statt einfach zu sagen, an diesen 4% arbeiten wir und das kriegen wir hin. Und ich bin überzeugt, das ist machbar. Wir haben die Lösung dafür. Und dann eben sind wir genau bei der Frage, man muss es aber auch lassen. Die Öffentlichkeit muss es lassen, aber auch die Regulatoren müssen es lassen.
Und was glauben Sie, woran liegt es? Liegt es daran, dass eben die Leute, die diesen regulatorischen Rahmen setzen, es nicht verstehen, also was wir gerade hatten, dass wir uns zu kompliziert ausdrücken? Oder denken Sie eben, dass diese Bereiche auch vielleicht nicht voll umfasst werden, was Sie eben auch gesagt haben? Was folgt eigentlich? Wie kann man das eigentlich vollumfänglich betrachten? Das Thema Folgenabschätzung vielleicht auch, also vielleicht auch Angst vor Innovation.
Genau. Also um mal hinten anzufangen, das glaube ich nicht, dass die Behörde Angst vor Innovation hat. Im Gegenteil, wir wollen alle diese Innovation. Warum sind Zulassungsbehörden immer grundsätzlich sehr vorsichtig? Weil sie natürlich so risikogetrieben sind. Also wir versuchen eben Risiken zu vermeiden. Diese diese Risikovermeidungshaltung kann dazu führen, dass man am Ende dann diese Innovation verhindert. Wenn man nur das Risiko sieht und nicht die Chancen, die da vorhanden sind. Und wie das eben immer so ist, es gibt nicht nur eine Technologie, die gar kein Risiko hat und nur Chancen hat. Es ist immer beides. Und das muss man gegeneinander abwägen, da muss man eine Entscheidung treffen, die hängt davon, man muss wissen, was man möchte. Und da sind Regulatoren, glaube ich, heute sehr stark auf der Bedenkenseite. Mhm. Für mich das krasseste Beispiel eigentlich, wir reden ganz viel über Antibiotika, Antibiotikaresistenzen, alles auch völlig richtig, das ist ein großes Problem. Aber es gibt genug neue Antibiotika. Das ist nicht, dass die Natur die nicht hätte. Aber die Firmen entwickeln keine mehr, bringen keine mehr auf den Markt, weil die regulatorischen Hürden so gestaltet sind, dass es sich nicht mehr lohnt. Mhm. Und dann hat man natürlich irgendwann mal das Gegenteil von dem erreicht, was man möchte. Man möchte natürlich die Menschen vor Nebenwirkungen schützen und man hat dann diese Reserveantibiotika und diese ganze Regulatorik, die dahinter steht. Aber was man am Ende erreicht ist, dass man Menschen mehr behandeln könnte mit Medikamenten. Nicht behandelt, weil die Wirtschaft keine Motivation mehr hat, diese Produkte auf den Markt zu bringen. Und da so funktioniert halt unsere Wirtschaft. Mhm. Und das kann man nicht einfach ignorieren. Also diese, ich sag mal, diese holistische Sicht, die wünsche ich mir manchmal bei Politikern und bei Regulatoren oder vielleicht auch, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, das zu machen. Wenn man mit denen redet, dann sind das genauso Menschen, die was erreichen wollen, die genauso unterstützen wollen, die durchaus auch uns einbeziehen. Wir können mit denen reden. Sind nicht die Bösen. Mhm. Aber wir brauchen einen anderen neuen Ansatz und das war jetzt auch dann eben meine Aussage heute. Wir dürfen nicht immer gucken auf die spezifische Methode, was wollen wir jetzt machen und das bis ins Detail regeln wollen, sondern wir müssen sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und das ist im Bereich jetzt im Moment von der globalen Erwärmung ganz klar die Klimagase. Und das Ziel ist es, diese Klimagase zu reduzieren. Und wie wir das machen, lass uns das mal anschauen.
Das heißt also mehr Flexibilität.
Absolut. Es gibt ja dann unterschiedliche Ziele, die Firmen verfolgen dabei. Glauben Sie, dass es an dem Konsens fehlt, in welchen Bereichen man sich stärker engagieren soll? Wir sind ja normalerweise eher für die freie Wirtschaft und jeder soll seine guten Ideen platzieren. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch eigentlich einen gewissen Grundkonsens, behaupte ich mal, wahrscheinlich in der Wissenschaft, an welchen Themen man prioritär arbeiten müsste und denen man sich dann auch vorrangig dann auch in der Regulatorik widmet.
Ja, das ist sicherlich, was die globale Erwärmung betrifft, sehr klar. Das ist Stickstoff, Gülle, ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das ist die Methanbildung bei Wiederkäuern und das ist eben dann noch wie man das Land jetzt nutzt. Die Hauptstoßrichtungen, denen wir was machen können gegen die globale Erwärmung. Das ist soweit klar. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Themen der Nachhaltigkeit nicht weniger wichtig werden. Es wird gerade das Gegenteil. Mhm. Wenn wir an vielen Stellen arbeiten, dann haben wir eine gute Chance, dass wir viel erreichen. Wenn man nur auf ein Pferd setzt, ist das immer schlecht. Mhm. Das kann gut laufen, es kann aber auch eben nicht. Und dann hat man die anderen Chancen alle verpasst. Also es ist gerade eine Stärke von Wirtschaft, dass jeder seinen eigenen Weg sucht. Und haben wir heute etwas gehört über die Entwicklung von Insektenproteinen. Auch die haben ein großes Problem, dass sie ihre Produkte nicht zugelassen bekommen. Wir haben gehört über bestimmte Substanzen, die Methan reduzieren können. Wir haben über das Recycling von Phosphor aus Bioabfällen gehört. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Nachhaltigkeit zu verbessern, die alle ja positiv sind, die wir alle wollen.
Also ich würde sagen, da gibt es eine Menge Themen, wenn Sie sie gerade auflisten. Ich sehe auch dann immer Start-ups und sehe aber, dass die in ganz anderen Sektoren entstehen. Also zum Beispiel Start-ups für Insektenprotein. Ich sehe keine Start-ups, die sich vielleicht mit so einem Thema wie Phosphorreduzierung oder so befassen. Würden Sie sagen, das ist eher so das klassische Geschäft der Unternehmen, die bereits bestehen, oder gibt es offensichtlich einen falschen Forschungsschwerpunkt?
Ich denke nicht, dass es einen falschen Forschungsschwerpunkt gibt. Firmen forschen so dass sie versuchen, Märkte zu identifizieren und Produkte zu entwickeln, die in diesen Märkten erfolgreich sind. Die universitäre Forschung im Wesentlichen forscht für das, was, wo sie ihr Forschungsgelder bekommen. Und da ist, glaube ich, das Problem, dass auch das viel zu spezifisch ist. Also man legt fest, was genau das Ergebnis der Forschung sein muss, und dann bekommt man eben die Forschungsgelder, und dann arbeiten die Menschen eben auch an dem Thema, für das sie die Forschungsgelder bekommen. Wenn man das umdrehen würde und sagen würde, ich gucke erstmal, was rauskommt, und dann hinterher ein positiver Beitrag entsteht, glaube ich, dann wäre das sehr viel effizienter. Wir denken heute eigentlich im Wesentlichen erstmal darum, dass wir sozusagen diese Klimagasbeitrag, den wir haben in der Landwirtschaft, wieder wegbekommen. Aber die Landwirtschaft hat eigentlich ein Riesenpotenzial, selber die Kohlenstoffsenke zu sein. Nur Pflanzen können wirklich effizient CO2 binden. Und das, was wir da jetzt in die Luft blasen, das fossile CO2, kommt auch aus Pflanzen. Also die Landwirtschaft hat nicht nur das Potenzial, klimaneutral zu werden, sondern sie kann eigentlich die Lösung sein, um CO2 wieder zur Luft zu holen.
Also ich denke an eines der letzten Gespräche, die wir hatten mit Professor Hermann Lotze-Kampen, der ja auch bei unserer Jahrestagung gewesen ist. Und seine Aussage war natürlich, es gibt eine Menge Möglichkeiten, auch über eine gezielte Tierernährung einen Beitrag zu leisten. Aber zum Schluss hat er dann auch gesagt, ohne eine Reduzierung der Tierhaltung geht es nicht. Ne? Ja. So, bleibt man bei dieser Aussage, bei dieser These, was motiviert sie?
Das ist eine Aussage, die man oft hört. Wo ich mich frage, wo kommt die her?
Ja.
Das ist auch so eine Mainstream-Aussage. Wir müssen uns reduzieren, wir müssen die Grenzen finden. Ich komme ein bisschen aus der Biophysik, und ich denke um Systeme. Das sind eigentlich erstmal selbstregulierende Systeme. Das heißt, wenn wir zu viel Fleisch produzieren, dann wird das, sagen wir, keinen Abnehmer finden. Wenn wir sagen, wir reduzieren die Menge an Fleisch künstlich, dann müssen wir es halt wieder mit den Folgen auseinandersetzen. Aber was erreichen wir denn damit? Denn wir haben in der Landwirtschaft kein CO2-Problem. Das ist akzeptiert, wir sind Kreislaufwirtschaft. Das CO2, was wir verbrauchen, das holen wir aus der Luft, die Pflanzen. Wie gesagt, dann haben wir natürlich ein Problem mit der Gülle, aber das sind auch Dinge, wo wir genau wissen, wie wir das klären können. Es ist doch sehr viel besser zu sagen, löst mal eure Probleme, und dann werdet ihr sehen. Dann gucken wir, ob das funktioniert hat. Wenn wir auf die Tierzahlen gucken weltweit, dann sprechen wir ja nicht über Europa. Wir sprechen über Länder, die diese Fleischproduktion dringend brauchen. Das ist jetzt vielleicht nicht, dass die Südamerikaner, die um jeden Zweck brauchen. Aber ich bin erstmal grundsätzlich, widerstrebt mir das sehr, den Leuten vorzuschreiben, was sie essen wollen. Darüber kann man denken, wie man möchte, aber ich glaube, das ist der falsche Weg. Aber man muss eben auch sehen, dass gerade die ineffiziente Landwirtschaft, die eben Klimagase produziert, in Entwicklungsländern stattfindet. Und die verbrennen auch noch ihre Ernteabfälle, die machen noch Brandrohre. Machen eine sehr effiziente Reisproduktion. Alles Dinge, wo wir einen Riesenhebel haben, wirklich was zu erreichen. Und was wir brauchen, ist dann eben mehr eine Entwicklungshilfe, den Menschen zu helfen, das besser zu machen, anstatt ihnen was zu verbieten. Und wenn ich jetzt so gucke, dass wir dann eben, wir haben unsere Wälder vor 1000 Jahren platt gemacht, sagen wir, das ist jetzt vorbei, da gucken wir uns das nicht mehr an. Aber wenn in Brasilien oder in Asien Leute sich entwickeln wollen und wollen ihre Kinder ernähren und wollen ein Einkommen haben und machen, sagen wir, nutzen denn das mal, dann sagen wir, ihr dürft das aber nicht, weil wir hier ein Problem haben. Das ist, glaube ich, der komplett falsche Ansatz. Man muss schauen, dass man eine Lösung findet, die wirklich tragfähig, wirklich nachhaltig ist. Und wenn man dann feststellen sollte, dass wir zu viele Tiere haben auf der Welt, dann muss man drüber reden. Aber wir haben ja noch gar nicht angefangen, wirklich was zu verändern. Und das sind natürlich erstmal ökonomische Probleme. Es gibt keine Motivation, keine wirtschaftliche Motivation, Methan zu sparen. es gibt keine wirtschaftliche Motivation, Gürtel zu schneiden. Deswegen machen natürlich Leute das oft, versuchen das schon, aber im Rahmen dessen, was sie können, müssen nämlich hinterher ja ihr Fleisch verkaufen. Mhm. Also am Preis, den die Großhändler dann akzeptieren. Das heißt, anstatt irgendwas zu verbieten, sollten wir uns überlegen, wie können wir eine Motivation schaffen, dass man eben was Wirksames für die Umwelt tut. Und ich meine das mit den CO2-Steuern, aber deswegen auch den Methansteuern. Das sind aus meiner Sicht ein Mittel, das alles offen ist und alle motiviert, in die richtige Richtung zu machen. Und dann wird die Wirtschaft auch hinterhergehen, weil dann ist da was zu verdienen. Und dann fangen wir an zu forschen und dann liefern wir auch.
Kommen wir zurück nochmal zur Regulatorik und zu der Frage, welche regulatorischen Hürden haben wir. Brauchen wir denn vielleicht auch eine Nutzenbewertung, ne? Eine stärkere Nutzenbewertung, die sozusagen auch formal in so einen Prozess berücksichtigt wird?
Das wäre das, was ich mir wirklich wünsche, dass wir auf der einen Seite jetzt eben sowas wie eine EFSA haben, die eine Risikoanalyse macht und eine Kommission, die das Ganze rechtlich prüft. Und dann muss das dritte Element sein, das auf die Nutzen schaut. Was bringt das eigentlich der Gesellschaft? Mhm. Und dann, dass man diese drei Dinge miteinander dann in Einklang bringt, das würde uns, glaube ich, sehr weiterbringen.
Okay. Das war mal ein kleiner Einblick, nur man kann darüber ganz lange reden und philosophieren, würde ich sagen auch, ja. Aber wir sind jetzt hier heute in Uestadt und wollen eigentlich auch noch entspannt den Abend verbringen. Da werden wir bestimmt darüber noch weiter philosophieren. Ne? Ich wollte Sie aber zum Schluss noch ein bisschen fragen, wie Sie denn den Abend verbringen werden, nämlich mit der Frage Fisch oder Fleisch?
Das kommt jetzt drauf an. Jetzt fragen Sie ja einen Norddeutschen, der direkt von der Küste kommt, ja, der immer sehr gerne Fisch isst, aber ich lasse auch ein Fleisch, also ein gutes Stück Rindfleisch nicht stehen.
Okay. Und Wein oder Bier?
Bier.
Bier, okay. Und wenn Sie denn nur noch Wasser haben, Sprudel oder Still?
Sprudel.
Und jetzt sind wir zwar hier am Meer, aber trotzdem frage ich Sie, Berg oder Meer?
Ich gehöre an die Küste, also Meer, muss aber mindestens einmal im Jahr in die Berge.
Okay, also hoch hinaus. Ja, danke.
Nee, in die Natur.
Okay.
In die
Natur. Okay, ja, das war Bruno Gäser. Vielen Dank. Er war ein Beteiligter des Workshops Fütterungsstrategien für eine bessere und kreislauforientierte nachhaltige Tierhaltung. Ich fasse das mal so zusammen, obwohl es komplizierter ist. Ja. Und vielen Dank, dass ich da teilgenommen habe. Und Und das ist gleichzeitig auch die Gelegenheit, heute Abschied zu nehmen von Paula Bukowski, denn die hat heute ihren letzten Podcast zusammen mit mir. Das ist sehr schade. Ich darf mich bei ihr verabschieden. Wir dürfen uns bei ihr verabschieden. Ihr vielen Dank sagen für, ich glaube, wie lange haben wir es gemacht zusammen?
2,5 Jahre, meine ich.
Ja, 2,5 Jahre.
2,5 Jahre.
Ja.
2,5, ja.
Ja, also wir haben da eine Menge, glaube ich, an gute Gespräche gehabt. Am Anfang mussten wir uns erst überlegen, wie machen wir es. Ne? Und später war es Routine. Ich hoffe, Herr Käßler, Sie
waren sind perfekt.
Okay, danke.
Dankeschön.
Okay, ja, Bordokowski, wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, und vielen Dank.
Und wir verabschieden uns. Wir werden sehen, wer die Nachfolge antritt. Große Spannung für den nächsten Podcast. Alles Gute auch an unsere Zuhörer. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Und von mir auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.
Auch von mir. Schöne Grüße aus Schweden und Fisch oder Fleisch, Bier oder Wein. Auf jeden Fall werden wir heute ein bisschen Spaß haben.
Jo, tschüss.
Tschüss.